Hier ist er wieder, der Funkdefekt auf Kollerradio, ausgelöst durch den Chaos Computer Club Dresden mit der monatlichen Sendung Pentaradio. Heute zum Thema No SQL oder vielleicht doch. Das heißt, wir reden heute ein bisschen darüber, wo so die ganzen Daten, die in Rechnern anfallen, irgendwo mal landen, auf welchen Müllhalden und wie man sie dort hält und wieder rauspult und verarbeitet.
Und wie man sie heutzutage hält.
Genau, ja, wie man das heute macht. Ja, wir fangen wie immer an mit unseren News, aber spielen noch eine Musik, bevor wir so weit sind. Also nochmal herzlich willkommen bei Pentaradio. Heute als Thema haben wir uns ausgesucht, mal über NoSQL-Datenbanken zu reden und damit halt auch, damit wir wissen, worüber wir reden oder was da alles anders ist, erst ein bisschen über SQL-Datenbanken. Klassischerweise, so wie immer, fangen wir an mit einem kurzen Rückblick.
Was ist passiert?
Ja, na, wir waren zweimal aktiv in der Öffentlichkeit, oder wie man das sagt. Zum einen auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Da haben wir mit den Leipzigern, also mit dem Leipziger Chaos-Treff zusammen, einen Stand gemacht. Ja, wie das halt immer so ist. Also, ne, da, ich weiß gar nicht, wie viele Besucher die da hatten.
Wieder. Warst du da?
Ich war am Sonntag, war ich dort. Ja, und da kommen halt Leute vorbei, so mit so den üblichen Fragen. Und irgendwie kommen auch jedes Jahr dieselben Leute wieder mit denselben Fragen. Jörg Schilling ist einer, also hier dieser mit dem
CD-Record
Unfame. Auch der kommt und hat da irgendwie immer komische Beschimpfungen dann und so. Aber da hört niemand mehr hin. Ja, aber ansonsten war halt gemütlich wieder, wie man das von dort gewöhnt ist. Und man kann halt viel schnacken und sind halt so immer ein paar Leute da, die man irgendwie sonst wenig trifft und da kann man sich da mal mit denen unterhalten in Ruhe. Das ist eigentlich ganz schön.
Die Veranstaltung hat sich auch zum 10. Mal gejährt, ja?
Kann sein.
Ich glaube, das war jetzt die 10.
Ja. Ja, aber sonst war halt nichts irgendwie, kein großer Peak irgendwie in der Aussteuerung. Ist halt so das Standard-Ding wieder gewesen, so wie immer. Dann war ich am Samstag letzte Woche beim Schwarzmarkt im kleinen Haus. Das ist halt so eine Installation. Die Idee ist, dass man irgendwie Leute zusammenbringt, die über irgendwas reden. Und wir wurden da angefragt, so als Dresdner Hacker Club. Achso, und das Ganze, dieser Schwarzmarkt wird schon viele Jahre lang organisiert, so ja, fast weltweit. Also Tel Aviv war, glaube ich, bisher das weiteste, wo das stattgefunden hatte. Und da waren irgendwie, also über den Abend verteilt, 57 Leute da. Und ich habe da eine Stunde lang so als Vertreter der Dresdner ja, Netzbewohner da mich nett unterhalten. Also es war auch mal total komisch, weil die Leute, die müssen dann da irgendwie einen Euro bezahlen, dass sie mit ihr reden können. Und ja, also dass jemand dafür Geld bezahlt, dass er mit einem redet, das ist irgendwie ein sehr, sehr komisches Gefühl. Naja, aber war trotzdem interessant. Also,
was für Wissen hast du denn dafür gekauft?
Was so den momentanen Umschwung in der Gesellschaft ausmacht, also wieso das Netz halt die Gesellschaft immer stärker durchdringt und damit halt umkrempelt. Und was da halt so für, ja, ich sag mal, ein bisschen, ne, in großen Worten Gewalten aufeinanderprallen und ja, wo es da halt so Reibungspunkte geht. Im Groben, ne? Also das war so das, worüber ich halt was erzählen wollte. Und, ja, und im Detail ging es dann so halt, dass die eine junge Frau da, ich glaube in Bochum oder nee, in Dortmund war es, glaube ich, auch schon im Hackerspace war und haben da irgendwas gebastelt mit irgendwelchen Leuchtdioden, die da 3D-Roboter irgendwie bunt rumfunkeln lassen und so. Naja, über so ein Zeug. Die erste halbe Stunde wurde auch aufgezeichnet von Colorradio und es wird auch demnächst irgendwie online gestellt. Also da gibt es keine großen Neuigkeiten, aber das ist halt so ein bisschen, war halt wirklich echt mal interessant, weil die halt so versucht hatten, halt einen Querschnitt so durch die Bevölkerung zu ziehen.
Da können wir dann Gespräche mit dir abhören. Können wir das auf www.c3d2.de veröffentlichen?
Ja, klar, klar. Ja, naja, ja, wo wir heute bei so großen Dingen sind, also Datenbanken, ein Slashdot-Eintrag, den ich auch mal ganz interessant fand, so mit so ein paar Zahlen. Google, die haben wohl irgendwie mittlerweile so 500.000 Systeme im Netz mit 1 Million CPUs, was so an Größen sind und sind damit die größten. Die haben 1500 Gigabit pro Sekunde so an Bandbreite, die sie irgendwie befüllen.
Mit den CPUs sind sie vielleicht nicht die größten. Aber vielleicht kommen wir da später noch drauf.
Genau, also, ne, und der nächste in der Branche ist dann irgendwie, achso, ein Neustar, das ist irgendwie so ein Cloudy-Provider da, die haben das rausgefunden. Der nächste ist schon Amazon mit 160.000 Systemen und 320.000 CPUs und die haben nur lächerliche 400 Gigabit pro Sekunde an Bandbreite. Dann kommt Rackspace.
Ist das ihre Anbindung oder ihre Auslastung?
Naja, ich denke mal, das wird die Anbindung sein, was sie so an Bandbreite zur Verfügung haben. Ja, und dann Rackspace, bla bla. Ja, und das ist natürlich überhaupt nichts gegen Botnetze. Das ist, worum es dann eigentlich ging. Also das Configure-Botnetz, die haben 6,4 Millionen Computer unter Kontrolle in angeblich 230 Ländern mit 18 Millionen CPUs und 28 Terabit pro Sekunde an Bandbreite. Also ja.
So komisches. Haben die CPUs rausgefunden oder haben das die Controller selbst rausgegeben?
Ja, ich glaube, bei solchen runden Zahlen haben die das auch plus Pi mal Daumen irgendwie ausgerechnet. Aber naja, trotzdem lustige Zahlen. Die hatten auch irgendwie so ein komisches Botnet, zumindest teilweise ausgeschaltet, was irgendwie nur 3 Tage angehalten hatte. Also zumindest diese Command- und Control-Server da. Und es hat auch irgendwie bloß 3 Tage gedauert, dann waren die wieder zur alten Leistungsfähigkeit auferstiegen. Ja.
Trotzdem verliert Cybercrime. Trotzdem verliert Cybercrime. Also sie machen weniger Gewinne.
Oh, irgendwo hatte ich was gelesen.
Dafür haben sie keinen Bürokratieaufwand.
Ja, aber auch die werden von der Krise geschüttelt.
Aha.
Augenscheinlich.
Oh, die Armen. Naja, aber es geht ja wieder bergauf. Ja, dann, das können wir hier natürlich nicht so richtig schön vorspielen, aber das fand ich auch toll, weil wir ein bisschen bei Künstlern waren. 68 haben irgendwelche Russen schon ASCII-Art-Filme gemacht. Gibt es halt so ein Video. Und zwar haben die das so gemacht. Die haben halt irgendwie so eine Katze rumrennen lassen. Ne? Also damals gab es schon diese Katzenaffinität. Und haben das dann ausgedruckt. Und diese ausgedruckten Katzenbilder, die halt in ASCII-Art gemacht waren, die haben sie dann gefilmt. Und das ist irgendwie lustig anzugucken.
Ja, Lolcats sind Kulturen mit tiefreichenden Wurzeln.
Ja. Siehst du, weil du es sagst, also FBI hat rausgefunden, dass, dass der Umsatz von Cybercrime in 2009 sich verdoppelt hatte. Ah nee, genau. Irgendwie auf 560 Millionen.
Okay, ich hatte
das klingt ja nicht krisengeschüttet.
Ja, ich habe es bei irgendeinem Antivirenhersteller gelesen. Ich glaube, bei Kaspersky hatten die es gepostet.
Oh, da gibt es auch tolle Neuigkeiten von den Antivirenherstellern.
Ach so, das mit Google?
Ja, da ging es um den Avira-Scanner.
Oh ja.
Ich glaube, der ist ganz beliebt, weil der kostenlos ist.
Ja, der ist kostenlos. Oder zumindest, er hat eine kostenlose Variante.
Und da hat sich jemand drüber aufgeregt, dass der sämtliche JavaScripts als böse erkennt, sobald da ganz normale Konstruktionen drinstehen,
wie eval oder so.
Get-Element bei ID und sowas.
Genau.
Aber er hat rausgefunden, wie sie nicht erkannt werden, indem er da Google reinschreibt.
Nee, es ist die Heuristik, ist das. Weil das Problem ist, weil die ganzen, weil Avira würde halt auch immer anschlagen, wenn die Leute halt Google benutzen. Und deshalb sucht halt der Avira-Scanner, ob irgendwo Google steht und dann sagt er, oh, okay. So viel zum Thema Heuristiken.
Ja, naja, dann gibt es noch so andere News. Energizer, das ist so ein Batteriehersteller, die machen auch Netzteile. Und wie das halt modern ist, ne, wird sowas halt auch an Computer angeschlossen, per USB.
Und die gibt es halt auch pre-owned ab Fabrik.
Genau. Die haben ein Rootkit gleich mit rein installiert. Ja. Ja. Dann dachte ich ja immer, das mit Score hat sich längst erledigt. Aber die gibt es irgendwie immer noch. Also die kriegen ja immer, kurz bevor die so vom Ableben sind, kriegen dann halt nochmal eine Spritze.
Das sind die, die meinen, die Urheberrechte auf Unix zu haben.
Genau, und die
oder
wollen...
Kopierrechte?
Irgend sowas.
Das Copyright auf Unix, genau. Und Novell ist halt der Meinung, das Copyright gehört ihnen noch. Die hätten halt an Score damals nur die Vertriebsrechte dafür verkauft. Ja, und darüber streiten sie sich und da war dann irgendwie schon mal gesagt, hier, ich weiß auch gar nicht, jedenfalls wurde dann gesagt, das muss nochmal ein Geschworenengericht bei den Amis, ne, also was man so aus dem Film kennt, da werden dann irgendwelche Leute zusammengekarrt und die werden dann im Raum eingeschlossen und dann sollen die darüber richten. Und das haben sie gemacht und dann haben sie aber irgendwie festgestellt, dass sie denen doch ein bisschen von der ganzen Geschichte erklären mussten, aber die haben wohl jetzt noch nicht geurteilt und naja, ich bin mal echt mal gespannt.
Das hat sind nicht so irgendjemand auch mal Score den kompletten BSD-Source-Code gefaxt?
Ja, wahrscheinlich sind sie deswegen so in roten Zahlen.
Ich glaube, da war aber irgend sowas.
Wegen der Faxrechnung. Ja, naja, eine andere lustige Geschichte von Nacktscannern gibt's. Die Amis, die wollten jetzt mit den Pakistanis mal wieder so ein bisschen, wir sind ja gute Freunde, spielen. Und da haben sie die eingeladen nach Washington und haben denen gesagt, oh, da könnt ihr hier mit den Top-Beratern von wie hieß er noch hier, Obama und so.
Dem, ja.
Mit denen könnt ihr mal schön essen gehen und so und ein bisschen schnacken. Und als sie halt auf dem Flugplatz gelandet sind, haben sie ihnen erstmal erklärt, so Jungs, jetzt machen wir mal von euch so einen Bodyscan hier und wollen euch erstmal nackig sehen. Ja, und das fanden die irgendwie nicht lustig. Und irgendwie haben sie es auch geschafft, dass sie dann da nicht durch mussten.
Die sind, glaube ich, wieder gleich zurückgeflogen und haben dann gesagt, irgendwie, wer uns entblößt, entblößt eine ganze Nation. Das war so ein komisches Statement.
Ja, und sind da irgendwie als Helden gefeiert worden und so. Naja.
Der Volksvertreter.
Ja, die haben ja hier nicht so das Problem. Weil wenn du irgendwie hier so als Politiker irgendwie durch die Flughafenschleusen rollst, dann kriegst du sowas meistens nicht ab.
Politiker sind eben vertrauenswürdig.
Ja, aber es ist dann so, einfach so, denke ich, dieser Disconnect, weil wenn irgendwie, wenn du da umherfliegst, hast du sowieso deine ganze Delegation und dann krabbelt dich auch keiner ab. Wenn halt irgendwie der gemeine Pöbel irgendwie umherfliegt, dann hat er manchmal Angst, von einem schwulen Fleischer vergewaltigt zu werden.
Tja, da hätten die pakistanischen Staatsvertreter mal so eine Delegation gebraucht.
Ja.
Es gibt ja auf YouTube das Video, wie sich die Pakistanis und die Inder an der Grenze ablösen. Also Pakistan und Indien gehörten ja mal zusammen.
Mhm.
Und jetzt sind die ein bisschen Spinnefeind. Und jeden Tag an der Grenze zur Wachablösung gibt es eine Riesenzeremonie. Ja, wirklich riesig und das jeden Tag.
Wird verlinkt.
Ja. Google, vielleicht, ja, da gibt es auch einiges zu denen wieder. Die wollen ja jetzt irgendwie in China den Stecker ziehen.
Indem sie in Hongkong hosten?
Genau. Wo es wohl die Auflagen von China nicht gab. Aber naja, man muss jetzt mal gucken, was die Chinesen machen. Also ich glaube, für die ist es auch nicht so einfach. Ich meine, die können einfach sagen, prima, Google raus, dann machen wir halt unsere Suchmaschinen hier, stärken die. Ich meine, mittlerweile ist es ja wohl so, dass die Chinesen die meisten Internetnutzer haben.
Yep.
Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass irgendwelche Wissenschaftler sich an ihre Regierung in China gewandt haben und haben gesagt, dass wenn wir das Google nicht mehr haben, dann sind wir irgendwie so und so viel Prozent weniger produktiv. Und ich meine, ich kann mir schon aber vorstellen.
Baidu.
Ja, aber ob die die ganzen westlichen Unis so gut initiiert haben, das man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Naja, also Google hat ja auch dort nicht den Marktanteil wie hier, aber. Ja, mal gucken. Also es ist auf jeden Fall noch spannend. Dann haben sie ja irgendwie den Typen gekriegt, der den Exploit verkauft hat.
Ja, an einen anderen Hacker.
Mhm. Der ihn dann noch eingesetzt hat. Und
naja, irgendwie war der andere Hacker schon vorverurteilt. Und hat dann wahrscheinlich mit der Polizei kooperiert. So habe ich es gelesen.
Wie der andere, der den gekauft hat, hat mit der Polizei kooperiert?
Genau.
Oh. Ja, ich habe hier gerade, der Typ hat wohl 60.000 US-Dollar dafür bekommen.
Mhm.
Und das ist das Ding, was dann später auch gegen Google und Co. Eingesetzt wurde. Und wie wohl auch bei so einer Studie rausgekommen ist, haben die sich für Source Code Management Systeme interessiert in den Buden, wo sie da eingebrochen sind. Also die haben mir erst irgendwie Mails geschickt, ne? Um die Leute halt auf irgendwelche Malware-Seiten zu kriegen. Wie man es halt so sich auch vorstellt im Film und so. Und hätten sich wohl dann so an verschiedenen Source Code Management Systemen zu schaffen gemacht. Keine Ahnung. Naja.
Tja, ich dachte immer, Programmieren selbst sei legal und nie ein krimineller Akt. Gemäß Coding is not a crime. Das war ein Slogan von der IFF.
Genau, und ich meine, wenn die Leute alles als Open Source veröffentlichen würden, dann müssten sich Chinesen an dich ankommen und versuchen einzubringen.
Nee, aber was denn, wenn ich das als Open Source, also wenn derjenige das als Open Source veröffentlicht hätte, dann wäre er doch trotzdem verknackt worden.
Den Exploit?
Mhm.
Na, das ist ja, das ist die ganze Full Disclosure-Diskussion, die man dann führen muss. Ich glaub's nicht.
Wieso Full Disclosure? Gehst du darauf hinaus, dass, wenn jemand Full Disclosure macht, dann ist es egal?
Es ist ja auf jeden Fall erstmal nicht mehr so anrüchig.
Also für 60.000 verkaufen finde ich schon einen Unterschied zu einfach das Ding auf Full Disclosure, also eine Mailingliste posten und sagen, hier, Jungs, ihr habt da ein Problem, macht was. Ich meine, ne, das gibt ja auch das andere Beispiel jetzt für Firefox. Also die hatten oder haben hatten in 3.6 eine Lücke, wo dann unser tolles BSI gesagt hat, oh, jetzt letztens haben wir IE gesagt, sollt ihr nicht verwenden, jetzt nehmt mal lieber keinen Firefox 3.6. Was auch ein bisschen Wellen gemacht hat. Und dort war es ja so, dass das war auch irgendeine russische Bude, die verkaufen halt solche Exploits, richtig. Und dann steht halt, was kann ich, zumindest früher der Schäuble und Chili, die halt so Bundestrojaner gerne einsetzen.
Die kaufen das dann, ja.
Die kaufen das dann von solchen Firmen. Und die haben sich ja auch erst nach ein bisschen Protest aus dem Netz dazu entschlossen, den Mozilla-Entwicklern zu sagen, wo das Problem ist. Ja, und das finde ich also...
Oh, Netzprotest gegen kommerzielle Interessen. Netzprotest setzt sich durch gegen kommerzielle Interessen.
Naja, das ist so das ganze, also zumindest das ganze Modell, wie das halt so mit der Software funktioniert, fällt ja dann, oder zumindest mit den Exploits, fällt ja dann ein bisschen in sich zusammen, wenn ich jetzt so ein Geschäft aufbaue. Und deswegen ist es ja auch so kontraproduktiv, wenn Regierungen anfangen, hier so einen Markt zu schaffen. Die sagen, also wir bezahlen hier, was weiß ich, in dem Fall halt 60.000 für so eine Lücke. Und du als ahnungsloser Nutzer, du weißt halt nichts davon und würdest dich gern schützen. Und die Schutzmaßnahme ist ja jetzt auch nicht so schwer, ne? Also macht der Entwickler halt den Fehler weg und gut ist, wenn er ihn aber nicht kennt.
Deswegen. Verstehe.
Na, und gibt es auch einen schönen Chaos-Radio dazu, wie nennt sich das? Responsible
Disclosure, ja.
Dass halt momentan so eigentlich der Standard ist, dass wenn man eine Verwundbarkeit findet, dass man die Firma informiert, denen halt ein bisschen Zeit gibt, was man denkt, was angemessen ist. Und die nennen einen dann halt irgendwie mit oder, ne, oder was weiß ich. Man informiert aber die Firma vorher, dass sie halt erst einen Patch rausbringen können, bevor man dann halt den Exploit als solches veröffentlicht. Naja. Ja, auf jeden Fall, ich denke, das ist eine ziemlich gefährliche Entwicklung, wenn es so weiter Schule macht, dass Exploits für Geld verkauft werden. Aber dahin wird es wahrscheinlich auch gehen, ein bisschen.
Ja, wurde schon seit Jahren vorausgesagt.
Ja. Genau, und da haben wir dann halt den Staat mit der Cybercrime-Mafia zusammen, Schulter an Schulter, die da Kunden von solchen Buden sind. Naja.
Gut, ist noch mehr passiert.
Ja, es ist noch mehr passiert. Ein TSA-Analyst.
Das ist die Travel Security Agency?
Transport Security Agency. Also nicht nur Travel, sondern auch Transport.
Geht auch um Güter.
Ja, Güter auch.
Ja, der Typ ist halt verknackt worden, weil er
an der Datenbank rumgefummelt hat.
Genau, die haben ihn, glaube ich, gefeuert, ne? Und daraufhin hat er noch eine Malware installiert.
Ja, das auch noch dann. Also er hat erst gefummelt, dann haben sie ihn gefeuert und dann hat er die Malware installiert.
Ah. Ja. Naja. Ja, und das gibt jetzt auch, glaube ich, bis zu 10 Jahre Knast oder so für ihn. Achso, dann ist auch noch eine lustige Sache. Gibt es eine Petition für eine Franziska-Heine-Briefmarke?
Juhu.
Ja, mal gucken, ob sich das durchsetzt. Ja, dann gibt es von der Open Video Allianz eine Aufforderung, auch für eine Petition, Video für Wikipedia zu stimmen. Das heißt, dass die Wikipedia halt Videos mit einbaut, was ja...
Gibt es das auf Wikimedia noch nicht? Also Wikimedia ist die Medienplattform von der Wikipedia?
Keine Ahnung, aber haben die da nicht irgendwelche Flash-Dinger bloß eingeklinkt? Oder
ich
haben
dachte
die
sogar so OCK-Video-Sachen. Ja, also du meinst also HTML5-Video?
Genau. Das ist halt die Idee von der Open Video Allianz. Ne? Die sagen sich, die Wikipedia, wenn, dann können die halt bloß Theora machen und deswegen halt den Wunsch halt, das so durchzuziehen. Ja, na, dann können wir ein bisschen mal auf Apple rumreiten, oder? Meine Lieblingsmeldung dazu ist dieses iPad, ich weiß gar nicht, in Deutschland zumindest, soll es ja jetzt erst später kommen, glaube Ende April oder keine Ahnung. Und bei den Amis kann man das schon bald kaufen.
Nee, dauert noch.
Aber, ja, es gibt's noch nicht, aber...
Es wird ganz heiß erwartet, aber ich frage mich, warum.
FCC. Die FCC muss das Ding erst abnicken. Das ist so das, was bei uns diese Funkregulierungsbehörde ist. Und das Problem ist, wenn jetzt Apple die ganzen Pläne und so zur FCC gegeben hätte, also zum A ist die FCC sowieso öffentlich. Ich glaube, die Verfahren laufen zumindest halb öffentlich. Und damit hätte dann jeder Arsch gewusst, was Apple rausbringen will. Und deshalb ist die Strategie von Apple halt, das Ding zu entwerfen, möglichst FCC-konform, dann zu sagen, was es ist und sich dann erst approven zu lassen. Damit es halt keinen Leak vorneweg gibt und der ganze Huha besser funktioniert.
Ja, nee, ich frage mich nur, warum das so heiß erwartet wird. Also es ist ja ein Gerät für den unbedarften Nutzer.
Ja, aber genau ist das. Ich denke schon, dass das so der Punkt ist für den unbedarften Nutzer. Es hat nicht jeder Bock, irgendwie ein Netbook mitzuschleppen oder so.
Ja, ich habe immer den Eindruck, dass eher die bedarften Nutzer sich so ganz heiß drauf freuen und denke eher, dass das beim iPad so auf das Geschäft rauslaufen würde, wenn es denn mal draußen ist und nicht groß auf Vorbestellungen.
Hm. Also ich fände die Idee schon lustig, aber ich kann irgendwie sagen, dass ich irgendwie mich danach verzehre, so ein Ding zu kriegen.
Ja, ich will nur sagen, dass ich den Hype nicht verstehe.
Ich auch nicht, aber...
Das ist wahrscheinlich Stockholm-Syndrom. Ich meine, du musst mal so einem Apple-Fanboy erklären, ne? In dem Ding ist nur, wie halt beim iPhone auch, die Batterie fest, also der Akku fest eingebaut. Ne? Kommst nicht ran. Apple hat sogar ein Patent drauf, dass du das Ding nicht aufmachen darfst, weil es nur wieder in Deutschland nicht gültig ist und so. Blabla. So, und du überlegst ja, ne? Also das Ding hängt ja dann auch wahrscheinlich ständig an der Steckdose. Ich glaube, das hat 10 Stunden laut Apple Laufzeit. Das heißt, das hängst du jeden Abend dran und das ist ja nur für so einen Akku nicht unbedingt zuträglich. Ja, und da überlegst du dir, Mensch, was ist denn dann, wenn da mal der Akku kaputt ist? Na, wahrscheinlich gehst du dann zum autorisierten Apple-Fachhändler und sagst, hier, mach mal einen neuen Akku rein. Nee, ist nicht. Du musst dein iPad einschicken zu Apple. Die nehmen das nur, wenn es im guten Zustand ist. Und dann kriegst du für sage und schreibe $99 ein neues iPad. Mit anderen Worten, du musst, wenn die Batterie kaputt ist, erstmal $100 abdrücken für ja, ein Austauschgerät. Ich meine, ne, der Grund, dass sie das alte Ding zurückhaben wollen, wird ja auch nicht sein, dass sie es komplett verschrotten, sondern die machen vielleicht eine neue Glasplatte oben drauf und sagen, hier, das ist dein neues.
Also, und ein Image von der Festplatte, die da drin ist.
Und das ist ja auch noch der Knaller. Also dann sagst du, ja, aber das finde ich jetzt doof, da habe ich ja meine Daten drauf. Und man sagt, nee, wie hast du gar nicht zu iTunes hochgeladen? Nee, dann sind sie leider futsch. Ne? Also du bist dermaßen fest mit diesen ganzen Apple-Krimskrams, dann, ja. Ja, die haben dich halt komplett angeschlossen. Inklusive deiner Geldbörse. Und das finde ich irgendwie, ja, ist schon traurig. Naja. Aber dafür kommen ja eine Menge Clones demnächst. Irgendwie so eine Berliner Firma hat ja schon was auf Android-Basis angekündigt. Achso, ein anderes lustiges Ding noch bei Apple. Also die klappen sich gerade so mit Amazon. Irgend so ein Buchverleger hat jetzt letzten Endes mit Apple durchgedrückt, dass die halt höhere Preise für E-Books verlangen. Was natürlich für uns jetzt erstmal ein bisschen doof ist. Amazon hatte halt so eine Vorstellung, wie viel halt ein E-Book maximal kosten soll. Und die haben ja jetzt erstmal die Preise mit höher gemacht mit Apple. Und dann hat Apple mit jedem, den sie da vertreiben, so eine Klausel im Vertrag. Wenn die jetzt für irgendeinen anderen billiger anbieten, dann kriegt Apple auch den billigsten Preis. Andersrum ist es natürlich nicht. Also, naja, das ist halt, denke ich mal, wo es halt hingeht, ne? Oder was halt das... finde ich so ein bisschen doof an dem ganzen Ding ist, das geht halt wirklich darum, dich komplett festzubinden, DRM drauf, du bist nicht mehr Herr über deine Daten, du bist nicht Herr über dein eigenes Gerät dort, sondern du drückst dann wahrscheinlich bloß noch monatlich irgendwie ab, damit du da Musik hören kannst oder so. Naja, das Lustige übrigens an diesen ganzen Clones ist, dass die alle ARM-basiert sind. Und da hat es Microsoft, glaube ich, ein bisschen schwer, weil das Windows gibt es dafür nicht.
Na doch, die haben doch ihr Pocket-PC, Windows.
Dieses, was sie auf Telefon verteilen.
Ja, ja, genau.
Na, mal gucken, wie das ausgeht. Genau, also die
Microsoft hat ja auch schon ein Tablet vorgestellt. Noch weit vor Apple.
Oh ja, das stimmt.
Genau, ja, das muss man. Ja. So
das war nur leider gar nicht spektakulär.
Ja, da hat sich irgendwie niemand so richtig drum gekümmert, als der
Balmer,
genau. Der, glaubst du, von HP war das, ne? Irgendwie so ein Ziegelsteinersatz oder ein angemalter Ziegelstein oder irgendwie sowas. Hm, ja, naja. Ja, vielleicht sollte man mal darauf hinweisen, wir haben jetzt, das ist aber halt alles ein bisschen sehr Alpha und noch im Probierstadium, angefangen, das Pentamedia Universe im Netz zu erschaffen. Und zwar, ne, hatte ich glaube ich beim letzten Mal schon ein bisschen erzählt, eigentlich wollte ich auf dem CLT einen Vortrag machen über so ein Web-Framework. Und da wollte ich dann anhand von so einer Beispielapplikation mal zeigen, wie das so alles funktioniert. Und da hatte ich dann angefangen, halt so ein Ding zu schreiben, wo man halt einfach so News, die man irgendwo findet, in eine Seite reinknallen kann, also ein Formular, und drückt auf den Knopf. Und die Seite, die kümmert sich dann halt drum, dass es da irgendwo in der Liste erscheint. Und dann können andere Leute halt was dazu schreiben. Die können voten dafür, also die können jetzt sagen, die News ist, wäre jetzt wichtiger oder die weniger. Und das Ganze erleichtert uns das dann hier, halt über die Sachen abzulästern, die euch vielleicht auch so ein bisschen mehr interessieren. Ja, und das Ganze ist zu finden unter pentamedia.c3d2.de. Wie gesagt, das ist noch Alpha, also kann sein, da geht mal ab und an, was nicht. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr dort News submitten wollt, dann müsst ihr euch einloggen. Da gibt es also, ja, es gibt mittlerweile hier OpenID, so für ein paar Provider davon. Ja, oder ein Passwort, oder ihr könnt auch oben HTTPS hinschreiben. Dann gehen eure Passwörter nicht im Klartext über die Leitung. Ja, und wenn ihr irgendwie Feedback habt, dann gibt es auch einen Link. Ganz unten bei About, Impressum, bla bla, gibt es eine Seite zu dem Bitbucket Repository, und da gibt es einen Issue-Tracker, und da könnt ihr reinschreiben, was nicht geht oder was euch nicht gefällt oder wie ihr es lieber hättet. Und wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr auch immer gern machen, in jeder Form. Und wenn es irgendwie ein Bild ist von, wie ihr denkt, dass die Webseite aussehen müsste, oder wenn ihr euch irgendwie ein Feature wünscht, irgendeine Funktion, bla bla. Darin gibt es auch so Kategorien. Eine davon ist Anniversaries. Da war jetzt im letzten Monat der 25. Geburtstag der ersten .com-Adresse.
Was war das?
Ich gucke gerade. Ja, das hat niemand hingeschrieben.
Nix.
Ah, da muss ich jetzt zu lange lesen.
Example.com.
Ah. Ja, wahrscheinlich waren die das. Also, März. Symbiotics Computer oder so. Aus Cambridge, Massachusetts. Die waren das. Ja, dann könnt ihr einreichen. Facepalm of the Month. Und Patent des Monats haben wir auch immer. Das, ich weiß, die Zeit ist rum, aber die muss ich nochmal ganz kurz ein bisschen hier vorstellen, weil die sind echt zu gut. Apple kloppt sich ja auch jetzt so in dem ganzen Telefonmarkt mit, nicht nur Google, sondern auch anderen, unter anderem HTC, und die haben sie jetzt verklagt, weil ihr verstoßt gegen unsere ganzen Patente. Und LWN hat die mal so ein bisschen zusammengestellt, also um was es da so geht für Innovation. Und da sind halt so Sachen dabei wie äh, wenn man irgendwie scrollt auf dem Bildschirm und dann kommt man gegen das Ende und da zappelt er so ein bisschen, das ist patentiert. Dann so Sachen wie dieser Screenlock, also dass man da irgendwie mit dem Finger so irgendwie was abfahren muss und dann geht der Bildschirmschoner weg, das ist patentiert. Dann überhaupt, dass man also über Gesten so mit Finger von links nach rechts irgendwie da was auslösen kann, das ist patentiert.
Stochastische Korrektur von Bedienfehlern.
Genau.
Also wenn du mal mit deinem Wurstfinger neben die Taste tippst und so.
Ja, ich meine, das hat ja vielleicht sogar noch was, aber dann so andere Sachen wie, wenn der Akku zur Neige geht, kann ich die Kamera abschalten. Ne? Also das ist so, da gibt es auch ein Patent, was sie mit angeführt haben. Oder so Sachen wie, ich nehme das Telefon, halte es an mein Ohr und dann geht der Touchscreen aus. Also dann reagiert er nicht mehr, ne? Weil wenn ich telefoniere und da irgendwie das Ding hier gerade -RF dann auslöst, wäre doof, ne? Aber das sind so irgendwie, naja, das ist eben, weil so Softwarepatente sind. Trivialpatente, alles durch die Bank durch. Ja, und Hack des Monats?
Wollen wir den nochmal?
Hack des Monats ist mein. Hm? Sonst erzähl du deinen erstmal.
Achso, a tool to deceive and slaughter. Es gibt auf eBay, kann man eingeben, eine schwarze Kiste, die kann man ersteigern und die Bedingung ist, dass man sie halt, sobald sie zu Hause ist, ans Internet anklemmt. Und was die Kiste macht, ist, sie versteigert sich wieder auf eBay.
Das ist eine lustige Idee. Ja, in Texas haben sie auch irgendwie einen Typen gefeuert, ich glaube aus einer Hilfe, Hilfe, mein Auto hat ein Problem, Bude. Und er war da ein bisschen sauer und hat erstmal 100 Autos remote ausgemacht. Das heißt, die Leute saßen in ihren Kisten und es war vorbei. Ist auch lustig.
Ja, ist so ein bisschen wie Passwörter mitnehmen, wie die Geschichte vorhin. Hat mich ja auch an diesen Ex-Angestellten von Seattle erinnert, der das IT-System der Stadt betreut hat, gefeuert wurde.
Nein, San Francisco war das. Das war der Admin und der hat den ganzen anderen Admins nicht vertraut und hat deshalb die ganzen Netzwerke und alles zugenagelt und ist dann gefeuert worden und konnte dann vor Gericht durchsetzen, dass der Bürgermeister zu ihm in den Knast kommen muss und sich in seiner Zelle für irgendwas entschuldigen muss, bevor er die Passwörter rausrückt.
Telefon.
Klingelt. Wir haben einen Anruf.
Ja, bis er soweit ist, noch der Aufruf. Tippt mal in eure Suchmaschine Elena und Föbot ein und zeichnet die Beschwerde gegen Elena einfach mit. Das ist, glaube ich, noch bis morgen oder übermorgen, dass man das machen kann.
Die neue Datenkrake des Staats, ja.
Genau. Das ist wichtig. Okay, und die anderen News findet ihr entweder da oder auf euren Lieblingsseiten.
Gut, dann kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen. Wir haben hier ein Filmfest bald, ein Filmfestival. Und wir haben jetzt jemanden, der dort die Demoszene vorstellt. Hallo, kannst du uns hören?
Ach, das Telefon. Kannst du uns hören?
Ja, kann er nicht. Da kann ich ja noch News dazwischen machen. Facebook kann Leben retten. Und zwar ein israelischer Soldat hat über einen Einsatz berichtet auf Facebook.
Er hat angekündigt.
Den hat er da angekündigt. Also sie wollten irgendwie so ein Dorf von Palästinensern platt machen. Und daraufhin haben sie den Angriff abgebrochen. Also nicht durchgeführt.
So, ja. Hallo, du bist auf Sendung.
Ich bin auf Sendung?
Genau.
Ja.
Wunderbar. Also der Stefan Pauze hier. Ich wollte eigentlich nur einen Hinweis loswerden, und zwar in Kürze ist hier das Filmfest Dresden wieder am Start.
Wo ist das?
Das war in den letzten Jahren immer im Metropolis, aber da das Kino inzwischen zu ist, wird es diesmal verteilt laufen. Also es wird ein Teil in der Schauburg laufen, ein Teil in Thalia und ein Teil im Kleinen Haus. Und ich glaube, das genaue Programm, das kommt dann Anfang April raus, da werden dann die genauen Sachen drinstehen.
Gibt es dann sicher auch eine Website zu?
Natürlich, das ist www.filmfestdresden.de. Mhm. Ist halt immer eine große Sache und das ist eine sehr schöne Sache, wenn man Kurzfilme mag. Und der Grund, weshalb ich bei euch in die Sendung wollte, ist, dass es dieses Jahr auch eine Reihe gibt, die nennt sich Innovation. Und im Rahmen dieser Reihe wird es ein Programm über die Demoszene geben. Und Demoszene hört sich auch Hörer haben, die das nicht wissen.
Ja, erklär uns das mal kurz, bitte.
Okay, also es hat nichts mit Depeche Mode zu tun, auch nichts mit irgendwelchen Demo-Versionen von Spielen und auch nichts mit politischen Demonstrationen. Die Demoszene ist ein Ableger von der Hacker-Szene. Es ist mal entstanden ganz früher in der 8-Bit-Szene damals, Commodore, Atari und sowas, wo halt irgendwelche Leute Spiele vom Kopierschutz befreit haben und das weiter kopiert haben, um zu zeigen, wie toll sie sind, haben sie halt ein Intro davor gehangen. Meistens war das bloß eine Grafik und eine Laufschrift und irgendwann sind diese Intros ein eigenständiges Genre geworden, haben sich weiterentwickelt, die ganzen Gruppen waren natürlich im Wettbewerb miteinander und inzwischen geht das alles mehr Richtung Experimentalfilm oder Musikvideo. Und das Besondere ist, dass das eigentlich alles ausführbare Programme sind. Also wenn jetzt ein Film jetzt wirklich nur irgendwie Bilder abspielt, diese Programme generieren die ganzen Bilder und die Musik wirklich in dem Moment, wo es gezeigt wird, also auf dem Rechner.
Das sind also keine vorgefertigten Animationen wie jedes andere Video.
Exakt.
Ja, schön. Wann ist das nochmal genau?
Also das Filmfest selber ist vom 20. bis 25. April. Mhm. Ist nicht mal so lang hin. Und das Programm über die Demoszene, das wird im kleinen Haus laufen. Einmal am Donnerstag, den 22. April ab 20 Uhr. Und dann nochmal ab Freitag, den 23. April ab 15 Uhr.
Gut. Ja, danke. Schickst du uns noch einen Link, damit wir das verlinken können?
Na klar, mache ich. Ich mache es über den Chat hier.
Juhu!
Wunderbar. Ja. Gut, dann noch viel Spaß und man hört sich.
Ja, tschüss.
Gut, ciao.
Ja, und eine weitere Veranstaltung in nächster Zukunft ist das Easter Hack in München. Wie jedes Jahr um Ostern und ist so der Chaos Communication Kongress im Kleinen.
Genau, halt familiärer und...
Und es wird auch einen Vortrag von einem Dresdner geben über Social Engineering.
Wer denn? Darf man das sagen?
Ja, vom Mr. Pentacast Klops.
Oh, cool. Den könnt ihr dann hier nochmal als Themenabend machen, oder?
Gute Idee.
Ja.
Was aber keinen davon abhalten soll, aufs Easter Egg zu fahren. Ja, machen wir ein bisschen Musik und beginnen dann mit unserem Thema.
Okay.
Und ja. We'll be right back.
willkommen zurück bei Pentaradio. Heute unser Thema NoSQL oder vielleicht doch. Und wir hätten es natürlich gern, dass ihr uns anruft unter 0351 für Dresden und 3205-4711.
Natürlich,
wenn ihr mit uns über Datenbanken reden möchtet.
Genau. Und wenn ihr irgendwas anderes habt, könnt ihr trotzdem anrufen.
Genau.
Wenn es uns nicht passt, dann würgen wir euch schon ab. Ja, aber wenn ihr irgendwas zu Datenbanken zu sagen habt, gerade falls ihr irgendwie mit so einer NoSQL-Datenbank schon mal rumgespielt habt und so, dann würde uns echt freuen, wenn ihr anruft und so ein bisschen über eure Erfahrungen redet.
Ja, so ein Ding hat ja jeder mit dem neuesten Ubuntu dabei, oder?
Genau, Desktop Couch. Wollte ich eigentlich ganz zum Schluss noch was dazu sagen und dazu kommen. Vielleicht muss man auch noch ganz kurz erklären, dass wir hier in der restlichen Zeit immer so mit dem Schwert, das um 11 wird ja abgeschaltet, das Thema wahrscheinlich nicht so in der Gründlichkeit beackern können, wie es das verdienen würde. Das wäre dann, denke ich mal, schon Pentacast wert. Naja, aber ich denke, wir versuchen das einfach mal hier zumindest so ein bisschen die Sachen anzuschneiden und vielleicht auch ein bisschen Interesse zu wecken oder vielleicht auch so ein bisschen mal einen Hintergrund für die Leute, die jetzt so ein Zeug nicht aktiv benutzen, aber kann ja auch nicht schaden, wenn man mal ein bisschen weiß, was so alles passiert, wenn man irgendwo bei Amazon ein Buch sucht oder irgendwie Webseiten benutzt oder seinen eigenen Computer benutzt.
Wir wollen ganz einfach Verständnis erzeugen für einen neuen Trend.
Genau. Ja, Datenbanken, vielleicht fangen wir damit mal an. Was ist denn das so? Das heißt?
Ja, Daten halten. Also Daten irgendwie
reinschmeißen.
Genau.
Und verwalten.
Also Daten, sowas wie irgendwie, was weiß ich, ein Adressbuch oder so. Da habe ich halt einen Vornamen, Nachnamen, Telefonnummern und irgendwie so Straße, Stadt, Land.
Fluss. Und es wäre schlecht, wenn jedes Programm anfängt, das selbst umzusetzen, diese Datenhaltung.
Genau. Und ja, und deswegen ist so halt wahrscheinlich so lange, wie es Computer gibt, haben sich halt Leute Gedanken darüber gemacht, wie sie solche Daten am besten irgendwo eintüten. Und das, was ich dann will, also wenn ich die Daten da irgendwo reingefallen, also jetzt nehmen wir an, die Datenbank ist so das große Fass. Und wenn ich die Daten da reinfallen lasse, dann will ich die irgendwann doch mal wiederfinden.
Ne? Und das möglichst schnell?
Genau, das möglichst schnell. Und ich möchte auch nicht, dass die Daten irgendwie kaputt gehen. Und
ganz wichtig, ich will dieselbe Datenbank mehrmals gleichzeitig benutzen.
Das heißt, ich will da mehrere Leute gleichzeitig nach Adressen gucken lassen, genau. Oder was da halt gerade drin liegt.
Und auch komplexere Operationen tun, und da wird es dann haarig.
Genau, und da hat sich dann was rausgebildet an Typ von Datenbanken, historisch?
Die relationalen Datenbankmanagementsysteme, oder?
Genau, darauf versuche ich gerade hinauszugehen. Und ja, und die Dinger zeichnet ungefähr was aus. Das heißt, erstmal Schema müsste man vielleicht erklären.
Genau, also man muss vorher beschreiben, wie die Daten denn nun aussehen, was es da für Felder gibt.
Das heißt, ja. Ne, wenn wir beim Adressbuch bleiben, dann muss ich halt sagen, es gibt einen Vornamen, es gibt einen Nachnamen, es gibt eine Straße, es gibt eine Hausnummer.
Genau, und die Hausnummer ist zur Abwechslung mal keine Zeichenkette, sondern eine Nummer.
Genau, und das alles ist halt in Tabellenform.
Deshalb relational.
Ja, also man kann sich es halt so vorstellen, da gibt es dann Tabellen für diese ganzen komischen Daten. Dann gibt es da Datentypen. Das heißt, ich kann jetzt unterscheiden, ist es irgendwie, sind es Zeichen oder sind es Ziffern oder
Bilder
oder irgendwelche Binärdaten oder bla bla. Das Ganze wird irgendwelchen Tabellen abgelegt und dann kann es ja sein, dass diese Tabellen jetzt irgendwie noch in der Beziehung zueinander stehen.
Genau, Fremdschlüssel nennt man es dann. Und zum Schema gehören aber noch mehr Dinge, zum Beispiel noch engere Regeln auf diese Typen, zum Beispiel, dass eine Hausnummer nicht negativ sein darf. Und auch die Indizes, um den Datenbankzugriff zu beschleunigen. Also wenn ich in der wenn ich eine Datenbank nicht wie normal sage, sag mir mal, wer an dieser und dieser Adresse wohnt, sondern wenn ich sage, gib mir mal alle von dieser Straße, dann soll das vielleicht beschleunigt werden, auf einem anderen Wege als eben die normalen Abfragen.
Genau, also müssen wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz auf die Abfragen eingehen. Da gibt es so eine Sprache.
Mhm. Die Structured Query Language.
SQL.
Und ja, und da ist halt so grob festgeschrieben, grob sage ich deswegen, weil es dann eben doch alles wieder ein bisschen implementierungsabhängig ist, aber so grob kann ich sagen, wie ich jetzt so Daten reintue in meine Datenbank, wie ich sie abfragen kann, wie ich sie löschen kann. Und ja, und das ist halt so eine, ne, was man halt irgendwie mittlerweile an Autos dran geklebt sieht, also so Drop Table und irgendwie hatte ich da auch im letzten Monat so ein Bild gesehen.
Ja, ja, da hat sich jemand so eine SQL-Injection über das normale Schild geklebt. Genau. Auf das Thema müssen wir jetzt aber nicht eingehen, denn da gibt es schon einen wunderbaren Pentacast, die Nummer 5 SQL-Injection.
Genau, mit Sven, der, ja, den wir ein bisschen sehr kurzfristig angefragt haben, ob er heute hier mitmachen kann. Leider. Okay, also ne, ich fasse bloß mal ganz kurz zusammen. Es gibt halt dieses feste Schema, es gibt eine Abfragesprache und das Ganze ist so in Tabellen, die irgendwie in der Relation zueinander stehen. Wollen wir noch erklären, was Normalisierung ist von solchen Dingen?
Ja, ich glaube, das ist schon wichtig.
Man lässt die Luft raus.
Nee, man lässt alles Doppelte raus.
Ja.
Und wenn irgendwas Doppeltes ist, dann kann man das nochmal als neue Tabelle zusammenfassen. Und dann muss man auf die Fremdschlüssel achten. Also Fremdschlüssel ist eine Referenz auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle. Und der Primärschlüssel ist das, womit man primär da die Einträge rauszieht aus der Tabelle. Man kann auch weitere Schlüssel bauen, das sind dann weitere Indizes.
Okay, und die Dinge, grob dienen die dazu, dass man schnell auf seine Daten zugreifen kann.
Genau.
Ja, naja, und wenn ich jetzt so ein Monster benutze, dann will ich ja vielleicht jetzt nicht nur eine so eine Datenbank haben, sondern schon aus Gründen der Ausfallsicherheit oder so möchte ich jetzt gern mehrere haben.
Das ist aber bei den bisherigen SQL-Datenbanken, zumindest die es so für den Privatentwickler irgendwie Open-Source-mäßig gibt, echt ein Problem. Also bei Postgres gibt es mittlerweile was, um da viele Datenbanken draus zu machen. Ansonsten hat man das immer über so Krücken gemacht wie Sharding, dass man seine Daten schon im Programm selbst aufteilt und an verschiedene Datenbanken schickt.
Na, warte mal, da können wir auch gleich nochmal, was ich halt meinte, ist Replikation. Das heißt, ne, für MySQL gibt es zum Beispiel so ein Ding, dass alle Daten, die in eine Datenbank reingeschrieben werden, die werden aus der sogenannten Master-Datenbank in eine Slave-Datenbank mit rein kopiert. Habe ich halt den Vorteil, dass zumindest lesen kann ich aus der Slave-Datenbank die Daten wieder rausholen. Ne, und habe jetzt, da fliegt das Flugzeug irgendwie in meine Master-Datenbank rein, dann habe ich das ganze Zeug wenigstens in der Slave-Datenbank noch.
Aber geschrieben kann da nichts mehr werden.
Drin. Genau, aber schreiben kann ich halt in der Slave-Datenbank nicht mehr. Es gibt auch solche Szenarien, wo ich dann Master-Master fahren kann, aber das ist alles hinreichend anstrengend, weil ich muss ja aufpassen, dass halt meine Daten konsistent sind. Das heißt, es können nicht zwei Leute gleichzeitig schreiben. Was ist jetzt, wenn der eine schreibt und die anderen wollen irgendwie lesen? Ne? Da habe ich diesen ganzen...
Dann werden die anderen angehalten, zumindest ist es bei Postgres so.
Genau, dann habe ich diesen ganzen... das ganze Locking da.
Und Locking ist ja was ganz Schlechtes. Also der Chief Technological Officer von Amazon, der Werner Vogels, der ist ganz bekannt in der Datenbankwelt, der hat mal gesagt, dass sobald man irgendwie lockt, kommt man sofort in Teufelsküche.
Ja, und Schmort da drin. Ja, aber den Leuten ist halt nichts anderes bisher eingefallen, als zu locken. Das passiert auch an ganz vielen anderen Stellen so im Computer. Ja, gibt es halt einfach noch keine schönere Lösung. Und es
naja,
ist halt
doch, jetzt schon. Aber da kommen wir ja später drauf.
Genau. Ja, Replikation, Locking hatten wir. Stored Procedures. Und darauf vielleicht nochmal.
Das ist so mein Fachgebiet, aber also man kann unendlich viel Funktionalität in die Datenbank reinpushen. Von Sven, das bekannte Pentabuff-System, das besteht ja aus mehr Stored Procedure Code als Ruby on Rails Code. Also die Hauptlogik läuft wirklich in der Datenbank ab.
Genau, also sagen wir mal ganz grob, man kann da halt auch noch Programme in der Datenbank ausführen. Wenn irgendwas passiert in deiner Datenbank, dann mach noch das oder so ein Zeug halt. Ja, naja, und dann soll das ganze Ding natürlich auch noch performant funktionieren. Und da stößt man eben ganz schnell an Grenzen, wobei jetzt Performance gerade eben 2010 bedeutet, man hat eben ganz, ganz viele Clients, die auf das Ding einhämmern. Ne?
Cloud also, Computing.
Botnetz.
Botnetze, genau. So jemand wie eine Suchmaschine, die müssen eben ganz viel ganz in Datenbanken immer nachgucken. Genau, eine Sache, die hast du angesprochen, was man halt machen kann, ist so Partitionierung. Das heißt, man verteilt halt schon in seinem Programm bestimmte Daten auf bestimmte Datenbanken und ja, verteilt damit so ein bisschen die Lesesachen. Also bloß ein dummes Beispiel.
Ich habe da ein praktisches Beispiel. Irgend so eine große Social-Networking-Seite, ich glaube es war Facebook, die nehmen den aktuellen Benutzer als Schlüssel und wählen damit die Datenbank aus. Und nun ist denen ihre Datenbank, die Cassandra, so gestaltet, dass sie gut so mit getrennten Netzen auskommt, aber die Daten im Datenbankenverbund, im Cluster, erst nach und nach gesynkt werden, synchronisiert werden zwischen den Maschinen. Aber da man ja den aktuellen Benutzer als Schlüssel für das Sharding nutzt, sieht jeder Nutzer immer so seine konsistente Sicht. Und wenn ich mich jetzt mit einem anderen Browser als jemand anders einlogge, dann sehe ich was anderes, aber als der eine Nutzer sehe ich immer dasselbe. Ja. Das ist schon cool auf die Benutzung hin zugeschnitten.
Genau, ne? Also weil wir bei den Zahlen waren, ich glaube, die haben 30.000 Server oder so, was sie nur für diese eine Seite da hinten rein haben. Okay, also, aber das Ding...
Deshalb schreiben sie auch PHP neu.
Genau. Na, vielleicht machen sie sich mal Gedanken, doch was anderes. Aber naja. Aber damit haben wir eigentlich so dieses Ding SQL-Datenbanken abgehakt. War ja auch bloß so ein kurzes...
Naja, also was mich bei SQL-Datenbanken stört, ist, ich muss mich erstmal um das Schema kümmern. Wobei ich ja eigentlich nur so eine Schlüssel-Value-Geschichte haben will. Und dann muss ich mir so ein Objekt relationalen Mapper raussuchen, weil das SQL von Hand schreiben ist wirklich müßig.
Ja, es ist nicht nur müßig, sondern es ist halt auch eine Kunst, das schnell hinzubekommen und richtig. Und schon deswegen ist so ein ORM eigentlich eine super Sache, weil, also das ist so eine Software-Zwischenschicht, wo man oben halt zum Beispiel objektorientiert programmieren kann und untenrum macht das Ding halt irgendwie düdel-düdel SQL. Und ja, also mehr oder weniger gibt es einem dann die Daten, so wie man das schön programmiert oben sich erwartet. Ein anderer Vorteil von den Dingern ist, dass man meistens in der Wahl der Datenbank so mehr oder weniger unabhängig ist. Also wenn der ORM verschiedene Datenbanken unterstützt, dann sagt man halt irgendwie bloß über eine Konfiguration, ich will jetzt bla bla Postgres oder
SQLite.
Genau, sowas. Und hat das dann. Und hat über das Ganze, also muss ich um das SQL-Zeug keine Gedanken machen. Und liegt wahrscheinlich ne, so beim Gro noch auf der sicheren Seite, dass da ordentliches SQL unten rauskommt. Ja, genau. Weil man halt obenrum dann objektorientiert programmiert, ist es auch eine Klasse von Datenbanken erfunden worden, die genau das unterstützen soll. Objektdatenbanken.
Die gibt es aber schon ganz lange und die sind schon ganz lange tot.
Genau, also das heißt, die waren nie richtig am Leben. Wobei es doch einige gibt, die...
Ja, LDAP.
Immer kurz vor ihrem Durchbruch stehen, oder?
LDAP ist, glaube ich, sehr weit verbreitet.
So. Ja, die SoapDB ist eigentlich auch ziemlich weit verbreitet. Zum Beispiel hinter der ccc.de-Datenbank dürfte die eigentlich laufen.
Aber das ist doch ein Rees-Projekt.
Nee, ist das nicht in Plon geschrieben?
Nee, das gibt's auf GitHub unter cccms.
Ah, na gut. Ha. Ja, da bin ich halt nicht aktuell. Ich dachte, es wäre in Plon gemacht und...
War mal eine Diskussion.
Mhm. Weil das wiederum auf...
Soap aufsetzt, ja.
Genau, und die unten die Soap.db haben. Ja, naja, gut, haben wir das auch abgehakt. Dann kommen wir halt zu diesen NoSQL-Datenbanken. Das heißt, wir haben ein bisschen andere Anforderungen, so bei gerade bei Web-Applikationen, aber wir können ja dann vielleicht nochmal ein bisschen hier gerade mit Desktop-Couch sehen, dass es eben nicht nur das ist. Und weil halt die Anforderungen sich gewandelt haben, gibt es halt auch andere Lösungen dann, die optimaler sind als das, was es halt irgendwie so traditionell schon gab. Und da ist es ja offensichtlich auch nicht schlecht, immer so zu brechen, die alten Zöpfe abzuschneiden und sich zu überlegen, was will man denn eigentlich? Das heißt, wie du vorhin schon sagtest, meistens hat man bloß irgendwelche Key-Value-Sachen. Das heißt, man hat irgendwie einen Schlüssel, also sowas wie Vorname, und dann hat man halt den eigentlichen Namen noch dazu, das Value. Ja, und um sowas abzuspeichern, braucht man halt nicht so eine so ein Monsterding da, sondern man braucht halt bloß irgendwie eine Software, wo man genau das Zeug schnell reinfallen lassen kann.
Ja.
Und da gibt es auch eine Gruppe für solche Datenbanktypen, die unter, wie sollte es auch anders sein, Key-Value-Stores firmieren. Und du hattest schon mit Amazon, glaube ich, eine angesprochen, oder?
Ja, bei denen ist es S3.
Ja, das heißt, das kann man mieten?
Das gehört zu ihrer Elastic Cloud Computing Plattform, also ihr Cloud Datencenter. Man kann also nicht nur Rechner mieten, sondern auch die Datenbankanbindung. Das ist aber eine sehr spezielle Datenbank, ebenso ein Key-Value-Store.
Genau, aber wenn man das braucht und das halt schnell braucht, dann ist man bei denen halt...
Ja, und das wird auch ordentlich performen, wenn es so angeboten wird. Ja, ja, andere bekannte Vertreter sind zum Beispiel die Memcached-Datenbank. Die läuft, wie der Name schon sagt, nur im Speicher und ist deshalb extrem flott. Also alle Operationen da laufen nur in einem Thread ab. Dafür gibt es halt wirklich nur die Operationen, keine Transactions. Aber da nur alles im Speicher abläuft, kann die wohl 10 Gigabit saturieren. Nur durch Datenbankverkehr.
Sollten wir noch erklären, was eine Transaction ist?
Können wir dann später bei denen abfragen?
Okay. Ja, na dann ist Amazon, die haben ja noch so ein anderes Ding, Dynamo. Kennst du das?
Schon von gehört.
Ja, ich habe halt auch bloß davon gehört. Also ich habe mir hier so ein paar Beispiele rausgeschrieben. Dynamite ist noch so ein freier Klon von diesem Dynamo-Ding. Und dann gibt es noch Project Voldemort. Habe ich aber auch nie benutzt. Dann gibt es mit Redis noch eine. Die ist auch so eine Key-Value-Store. Mhm. Kann aber auch Listen, und auf den Listen kann man halt so die üblichen Operationen machen wie Push und Pop, das heißt irgendwie...
Listen und Sets kann die. Und genau. Die ist mit Memcached vergleichbar, bis auf diese verschiedenen Typen von Werten.
Mhm.
Hat aber das coole Feature, dass sie persistent ist, also auf Festplatte schreibt, aber um trotzdem noch schnell zu sein, tut sie das nicht sofort, sondern nur das, was sich jetzt geändert hat, nach und nach.
Mhm.
Das ist schon cool schnell.
Ja. Gibt es sonst so den Key-Value-Dinger noch was zu sagen? Na, selbst wenn, machen wir trotzdem weiter. Die nächste Klasse sind dann sogenannte dokumentenbasierte Datenbank?
Ich würde da jetzt nicht so den großen Unterschied ziehen zwischen Key und Key Value und dokumentbasiert. Denn was auf der einen Seite Key Value ist, ist bei dem dokumentbasierten, da ist das Dokument die Value und in dem Dokument gibt es danach einen Key. Zumindest ist es so bei CouchDB. Also letztendlich läuft das schon sehr aufs selbe hinaus.
Ja, ne, damit hast du es ja erklärt. Genau. Wobei, naja, ne, also vielleicht sollten wir das doch ein bisschen nochmal ein bisschen austreten mit diesen Dokumenten, was ich da halt in so ein sogenanntes Dokument reinfallen lassen kann, ist, ja, vielleicht sollte man dieses JSON mal ganz kurz erklären.
Ja, ich würde sagen, es sind wieder so Schlüsselwertanordnungen.
Genau, und also es kommt aus JavaScript letzten Endes und wird dazu benutzt, um genau mit solchen Key-Value-Sachen, wobei Value dann eben nicht nur ein einzelner Wert sein kann, sondern es können eben auch Listen sein und Sets und was weiß ich was alles. Und darin kann man halt so alles Mögliche an Daten irgendwie unterbringen, was man irgendwie hat. Ne? Also wenn man da heißt ja jetzt nicht irgendwie nur einen Text rein, sondern ich kann ja irgendwie serialisiert alles Mögliche da reinfallen lassen. Und das, was dann halt in der Datenbank abgelegt wird, ist genauso eine Struktur von Schlüsseln und Werten, die da irgendwie angeordnet sind. So. Und der Riesenvorteil ist jetzt, dass ich eben hier nicht so ein festes Schema habe. Also mir wird nicht vorgeschrieben, welche Keys ich jetzt da haben darf, sondern ich lasse da halt einfach reinfallen, wonach mir gerade ist. Das heißt, wieder an dem Beispiel Adressbuch, wenn ich jetzt Vorname, Nachname, Telefonnummer und irgendwie Stadt, Land, Fluss hier und so habe, ja, und jetzt hat der Typ halt noch ein neues Handy, und hat aber das alte noch, dann schreibe ich eben einfach die neue Handynummer noch mit dazu und mache da irgendwie als Key Handy 2 und schreibe dann da die Nummer dazu und die Datenbank beschwert sich halt nicht. Währenddessen mit meiner SQL-Datenbank habe ich halt das Problem, oi, was habe ich denn jetzt? Müsste ich mein Schema erweitern? Das Schema erweitern ist eben auch nicht so einfach gemacht, weil dann halt meine Applikation nicht darauf geeicht ist und es dann an der Stelle halt wieder kracht.
Und gemäß Normalisierung muss man dann die Handynummern in eine eigene Tabelle packen, mit Verweis, zu wem die Nummer denn nun gehört.
Genau. Und diesen ganzen Schrutz habe ich halt an der Stelle nicht, sondern ich tue es einfach dazu und bin glücklich. So, okay. Und die dokumentenbasierte Datenbank, ja, hat dann halt in ihrer großen Tonne diese ganzen Dokumente liegen, hat die referenziert über den Key und ordnet die aber auch so Datenbanken zu. Also ich kann jetzt so ein Dokument halt, eine Datenbank, was ja unter dem Strich auch bloß ein Name ist.
Also ich kann mehrere Datenbanken haben.
Genau.
Ja.
Das müsste man vielleicht noch dazu sagen.
Und bei einigen Vertretern der NoSQL-Datenbanken kann ich auch noch weitere Indizes anlegen, ähnlich wie bei SQL, über andere Felder. Wie funktioniert es bei CouchDB? Da gibt es ja nicht mehrere Indizes. Ist das richtig?
Nee, gibt's nicht.
Nee. Dafür hat man dieses View-System.
Genau.
Wie funktioniert denn das?
Bevor wir ein bisschen näher auf CouchDB eingehen, würde ich gerne noch GraphDBs abhaken.
Graphenorientierte Datenbanken.
Mhm. Das heißt, das sind auch irgendwie, also kenne ich mich nicht damit aus, habe ich noch nie benutzt. Die Idee dahinter ist aber, auch so eine dokumentenbasierte Datenbank zu haben und dann aber Relationen herzustellen über Graphen zwischen solchen Dokumenten. Ja, und die Dinge, die sind wohl so Objektdatenbanken damit halt ein bisschen ähnlich. Aber wie gesagt, habe ich noch nie benutzt. Ja, und dann gibt es noch, was du von schon angesprochen hattest, wahrscheinlich gehört es damit rein, solche Column Stores, wo ich halt nicht irgendwie in einer Zeile meine Daten habe, sondern halt in der Spalte. Und damit habe ich dann eben sozusagen das, was mich jetzt an Daten interessiert, wie du vorhin das Beispiel brachtest, halt, wo der Key jetzt der Nutzer da irgendwie bei Facebook ist mit seinen Einstellungen, die er da haben kann, das ist eben genau das, was ich gern mit einmal rausziehen möchte aus der Datenbank. Und das ist halt, was diese Column Stores machen. Ja, naja, dann lass uns mal ein bisschen über CouchDB reden. Das ist so, kann man sagen, so ein bisschen der Shooting Star unter diesen NoSQL-Datenbanken.
Der hat sehr viel Publicity bekommen. Also ich persönlich finde jetzt an allen anderen Datenbanken viel, viel coolere Sachen als an CouchDB. Aber wir können gerne erstmal über CouchDB reden. Also ich sehe so, für Ubuntu Desktop ist das schon eine ganz gute Wahl, denn da hat man oft dieses Problem, dass man irgendwie seine Daten an mehreren Orten hat und dann muss man die synken. Und diese Synchronisation ist CouchDB besonders gut geeignet, weil sie nie die Versionsgeschichte der Einträge verliert und man dann eben sehr gut mit Konflikten umgehen kann.
Naja, nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Also das ist auf jeden Fall erstmal, hatten wir vorhin schon gesagt, so eine dokumentenbasierte Datenbank. Das heißt, wenn ich das Ding habe, kann ich jetzt verschiedene Datenbanken anlegen. Ganz einfach mit sagen, hier, ich hätte gerne eine neue Datenbank. Und das ist sowas wie ein Name irgendwie. So, und in diese Datenbanken kann ich jetzt Dokumente reinfallen lassen, die in diesem JSON-Format sein müssen. Das heißt, ich habe Key-Value und das Value kann wiederum irgendwie nochmal Key-Value sein oder das kann sein irgendwie eine Liste oder ein Set oder bla bla.
Naja, wie ich vorhin schon sagte, sind die Keys mit in den Dokumenten selbst
drin.
Ja.
Genau. Und ja, da habe ich jetzt halt so einen Haufen Daten da reingetan und jetzt kommt eine andere Besonderheit bei CouchDB. Das ganze Ding kann ich halt über HTTP benutzen.
Das ist ein schönes REST-Interface. REST steht für Representational State Transfer und heißt einfach, dass HTTP sehr schön genutzt wird. Also mit den HTTP-Verben get, post, put, delete.
Das ist also das, was auch der Webbrowser die ganze Zeit mit dem Webserver redet?
Naja, der redet eigentlich nur get und post. In den meisten Fällen.
Ja, okay.
Und die Datenbanken und Datensätze identifiziere ich richtig schön über den HTTP-Pfad.
Genau, das ist halt einer so der Features von CouchDB und ja, das andere, dass man das Ding, dass man diese Views in JavaScript macht, das kann man ja auch gleich noch, da müssen wir bloß erstmal vielleicht noch erzählen, was das ist. Okay, und jetzt will ich gern meine Daten wieder raus haben aus dem Ding. Wie mache ich denn das?
Get.
Also ich mache einfach ein Get, gib mir mal meine Daten und dann...
Ja, also ich mache ein Get nach slash Datenbankname slash Schlüssel und bekomme dann in JSON das Dokument.
Okay, da bekomme ich jetzt mein Dokument. Aber jetzt möchte ich gern alle Dokumente haben, die... Also ne, nehmen wir an, das sind wieder Adressdaten und ich möchte jetzt gerne alle Dokumente mit Leuten, die eine Java-ID haben.
Ja, das geht gut mit CouchDB. Was nicht geht, ist, was nicht gut geht, ist alle Leute, die zum Beispiel ein bestimmtes Alter haben, das ich aber zum Zeitpunkt der Anfrage mitgebe. Denn bei CouchDB kann man nicht wirklich komplexe Anfragen stellen, sondern schreibt vorher Views. Views wie in SQL, also eigentlich
hinaus, ja.
Die laufen bei CouchDB in JavaScript im MapReduce-Schema über die Tabelle und bauen da erstmal diese Ansicht. Und die Ansicht wird dann gespeichert, bis das nächste Mal was geändert wird an der ganzen Tabelle. Nicht Tabelle, sondern an der ganzen Datenbank.
Also, das heißt, so ein View, was letzten Endes übersetzt woanders vielleicht so eine SQL-Abfrage wäre. Das ist ein Stückchen JavaScript, der beschreibt, was ich denn jetzt eigentlich aus der Datenbank raus haben will. Und diesen View muss ich dann der Datenbank geben. Und dann rattert die da eine Runde rum mit MapReduce. Das hatten wir auch schon mal hier als...
Ich glaube, hier können wir es nochmal echt ganz gut erklären. Also Das ist ein Zwei-Phasen-Map. Hm? Map kriegt jedes Dokument in der Datenbank mit und erzeugt dann neue Einträge mit nur den Sachen, die man wirklich haben will. Also wenn ich jetzt eine Personendatenbank haben will, will ich zum Beispiel nur die Adressen. Hm? Und die Reduce-Phase kriegt dann so stückweise ganz viele von den Map-Ergebnissen und reduziert die.
Fasst ihr halt irgendwie so zusammen, so wie ich das gerne möchte.
Zum Beispiel Doppeladressen rauswerfen.
Okay, so. Und dann habe ich halt genau das an Daten, was ich woanders halt mit so einer Abfrage gekriegt hätte.
Genau.
So, und dieses MapReduce ist halt eine Geschichte, die heutzutage ganz viel eingesetzt wird, einfach aus dem Grund, weil das tierisch gut performt. Weil ich es halt parallelisieren kann. Und das ist halt, warum Google sich darauf ein Patent...
Das passt auch gut auf CouchDB, weil CouchDB ist in Erlang geschrieben und Erlang ist von Grund auf parallel. Also wird dann viel parallelisiert.
Ja. Okay, also damit hätten wir jetzt grob geklärt, wie ich meine Daten dort wieder rausbekomme, wie ich halt so eine Abfrage oder halt so ein View mache. Und...
Aber ist mein Frust über dieses View-System angekommen, dass ich eben, wenn ich die View anlege, schon wissen muss, was ich eigentlich wissen will?
Ja, ich glaube, das ist angekommen. Okay. Okay, aber im Grundsatz im ganzen Design von dem CouchDB-Ding ist halt, dass nicht alles optimal, glaube ich, geht, aber das, was geht, geht halt richtig. Ein anderes Beispiel ist halt die Replikation. Ich habe gerade hier nicht den Fachbegriff dafür, den wir verwenden. Also die Idee ist, dass ich mehrere solche CouchDBs haben kann und die replizieren Daten halt untereinander. Das heißt, in eine kann ich was reintun und dabei kann ich aus der anderen noch lesen und ich kann jetzt auch das eine Dokument, hat mir ja schon gesagt, das hat halt Revision. Das heißt, wenn ich mein Dokument update, kriegt es einfach eine neue Revision und die alten gibt es auch noch in der Datenbank. Kann ich dann auch rausschmeißen lassen, aber ist egal. So, und wenn ich jetzt halt in zwei Datenbanken ein neues Dokument reintue, dann entscheidet zum Schluss der Timestamp. Also das letzte Dokument gewinnt nach der Synchronisation. Und wenn ich jetzt halt, sag mal, ich habe Datenbank A und Datenbank B und tue jetzt einen Datensatz in die A rein und den anderen in B und frage dann hinterher ab und die haben sich noch nicht synchronisiert, dann habe ich halt noch den alten Datensatz aus B ausgelesen.
Diese Timestamps, die nennt man normalerweise Vektoren, oder? Also das ist so der theoretische Fachbegriff. Hm? Die sind übrigens nicht nur zur Synchronisierung, nee, Replikation, wichtig, sondern schon ganz normal, um mit den Clients Transaktionen umzusetzen. Um jetzt mal auf das Thema von vorhin zu kommen. Hm? Das Ganze läuft unter dem Wort Optimistic Concurrency Control. Und jeder Client tut nicht irgendwie beim Datenbankserver eine Transaktion beantragen und dann irgendwelches Locken verursachen, sondern er fängt erstmal an, munter zu lesen. Und erst, wenn er seine Transaktion abschließen will, wird er schreiben und da muss er, und das ist bei CouchDB immer so, die alte Revision angeben. Und wenn die nicht mehr stimmt, dann sagt CouchDB, nee, schreibe ich nicht. Und er kann seine Transaktion neu starten. Nochmal von vorn beginnen. Und sich die aktuellen Daten holen, auf denen operieren, dann schreiben. Und bei CouchDB wird man ziemlich gut unterstützt. Normalerweise kann man ja nur eine Aktion so atomar ausführen, nämlich mit einem HTTP-Request. Es gibt aber speziell für den Fall des Schreibens einen Bulk-Update-Interface, wo ich mehrere Dokumente gleichzeitig schreiben kann. Und das hat auch wirklich diese Atomizitätsanforderung, dass entweder alles oder gar nichts klappt.
Ja,
ja, das cool. Machen viele Datenbanken so.
Genau.
Und SQL nicht.
Ja, und da fällt einem natürlich für CouchDB jetzt erstmal das Web ein, so als Anwendungsfall. Du hast aber vorhin schon gesagt, diese Desktop-Couch, oder hast du es zumindest angesprochen. Das heißt, Das bekommt man seit Ubuntu 9.10 fertig mit installiert. Und die Idee ist, dass man halt, ja, so ein bisschen kann man vielleicht sagen, abgespeckte CouchDB.
Ist die wirklich abgespeckt? Ich glaube nicht, denn so groß ist sie ja nicht.
Ich kann es nicht genau sagen, ob das Ding abgespeckt ist. Aber ja, es hat, glaube ich, nicht alle Features, also die große CouchDB hat. Ist auch egal. Man benutzt es jedenfalls so, wie halt so eine lokale, wie eine lokale CouchDB. Und kann da jetzt Daten reinschreiben und auch draus lesen. Und das Ding, wenn man es denn will, synchronisiert sich alle 10 Minuten, glaube ich, mit dem großen CouchDB-Server bei Ubuntu.
Bei Ubuntu One, oder?
Genau, darunter firmiert das ganze Ding. Und die haben halt, zumindest war es bei der 9.10 so, Anbindung für Evolution, fürs Adressbuch, glaube ich. Dann gibt es ein Firefox-Plugin, was halt die Bookmarks synchronisiert. Und ich glaube auch, wo man...
Gibt es von Mozilla aber mittlerweile selbst auch.
Gibt
es übrigens mittlerweile auch für Jabber Bookmarks synchronisieren.
Mhm. Ja.
Welche Programme noch?
Ich weiß gar nicht, was es da noch gibt. Was ich aber ziemlich cool fand, es gibt von irgendwie solchen Ubuntu-Developer-Dingern gibt es Videos über das Qwikly. Das ist halt, ja, wie sagt man das, halt so ein Framework, um Desktop-Applikationen zu schreiben. Und der macht da halt so ein Beispiel, wie er so eine Videodatenbank in CouchDB macht. Und das ist wirklich, da hat man nicht mehr viel zu tun. Also gibt es nur für verschiedene Programmiersprachen wieder Libraries. Für Python ist das CouchDB-Kit. Und dann gibt es auch für Desktop-Couch direkt eine Library und da kannst du das Ding also total easy benutzen und da deine Daten reintun und wieder auslesen und...
Und dann synchronisieren. Und dann weiß Canonical, was ich so für raubkopierte Filme habe.
Genau, und das ist eben das, was mich halt auch immer so genervt hat an so einem Zeug wie diese Ubuntu One. Und das hat, finde ich, Mozilla richtig gemacht. Da gibt es einfach einen Key drüber und dann wird das ganze Zeug verschlüsselt. Und dann kann halt der große CouchDB-Server nicht mehr mitlesen, sondern nur die Clients, die halt den Key
können. Dann kann man aber nicht mehr effizient replizieren. Weil man muss ja die Keys, also die Revisionen und die Keys können.
Ja, aber du kannst doch deine Revisionen und Keys... Das